Perfekt. Können Sie das sehen? Dankeschön. Könnt ihr das sehen? Alle? Das ist ein Schaufenster. Und da ist eine Puppe abgebildet. Eine Schaufensterpuppe. Und das ist ein junger Mann, der die Schaufensterpuppe anschaut und das nachmacht, was die Schaufensterpuppe macht. Könnt ihr das sehen? Jetzt habe ich mir gedacht, als ich mir dieses Bild angeschaut habe, das ist doch eigentlich hässlich. Oder findet ihr es schön? Es ist hässlich, oder? Jetzt ist diese Schaufensterpuppe, ist sie schön oder ist sie hässlich, wenn das hässlich ist? Es ist hässlich. Doch wenn wir in die Stadt gehen oder wenn, sagen wir mal, das ist jetzt für die Damen, für die Herren gibt es mit Sicherheit ein Ähnliches. Wenn die Damen dran vorbeigehen, sehen sie es als hässlich an, ja oder nein? Warum nicht? Warum sehen die Damen es nicht als hässlich an, obwohl es hässlich ist? Bitte? In welchen Perspektive? Ja, der guckt ja auch drauf und der macht es genau nach. Und der schaut ja nicht wirklich. Ja?
Weil wir vielleicht anders konditioniert sind.
Ja. Das ist, wir kommen schon auf Wertesystemen zu sprechen. Ja? Und wir gehen in die Welt hinein und die Welt gibt uns Schönheitsideale. Und die Schönheitsideale sind hässlich. Und so wie er das hier darstellt, es ist ja nicht mehr schön fürs Auge. Es gibt noch einen Punkt über dieses Thema. Wir haben ja ein Wort, das heißt, es gibt ein Gesetz. Und dieses Gesetz bedeutet, das, was ich mir anschaue, in das werde ich verwandelt. Das, womit ich mich beschäftige, das macht mich irgendwann mal aus. Das, woran ich glaube, das sieht man dann, so wie ich es vorhin gesagt habe, an mir, in meiner Arbeit, ohne dass ich es merke. Nicht ich sage von mir, dass ich toll bin und dass ich schön bin und dass ich in Anführungsstrichle sexy bin, sondern mein Mann sagt es von mir, meine Kollegen finden mich toll und die lesen meinen Charakter. Und je nachdem, was ich mir anschaue, von Montag oder von Sonntag bis Sonntag, das ist dann, was ich werde mit der Zeit. Und das sind Schönheitsideale. Ich möchte gar nicht von Schönheitsidealen ausgehen. Es ist einfach Wertesysteme, die uns vorgegeben werden, in die wir hinein konditioniert werden, wie so schön gesagt wurde, und dann wir so werden. Und wenn wir so rumlaufen durch die Stadt und reden von Gott ist heilig, wir ziehen da niemanden an. Und wir sehen uns ja nicht selber. Sondern wenn wir daran vorbeigehen, denken wir, das ist schön. Und das ist nicht schön, offensichtlich. Es gibt noch eine Vitrine oder ein Modell, das wir uns anschauen sollen. Und dieses Modell ist hier drinnen. Und das hier schauen wir uns viel zu wenig an. Denn wenn das Gesetz dafür gilt, dann gilt es dafür auch. Das kann man abschalten. Einiger Zeit war ich im Vatikan für 3-4 Tage und habe mir dort und habe mir dort und habe mir dort so auf rechts war mehr so das Heidentum verlagert und auf links war das Christentum verlagert. Und ich habe mir so die Paläste von Augustus angeschaut und es war alles wunderbar. Und dann war ich mit meiner Frau auch im Vatikan und wir waren in so einer, in einer Kirche. Und ich möchte euch eine kurze Frage stellen. Wo denkt ihr, hat es mir besser gefallen? Im Heidentum oder im Christentum? Wo? Warum?
Weil das halt komplett falsch ist.
Wenn man jetzt, als ich im Heidentum war, und ich wurde ja geschockt, ja? Ich bin ins Heidentum gegangen, ich habe mir diese Paläste angeschaut und diese Tempel, die sie ihren Göttern gewidmet hatten, die Götter waren groß und die Anbeter waren klein. Und im Christentum war Gott klein und die Menschen groß. Wenn du in den Petersdom hineingehst, dann siehst du links und rechts Särge von vergangenen Päpsten. Und diese Särge sind in Marmor und Granit und riesig groß. Es ist auch nicht eine Maria und kein Jesus und gar nichts zu sehen. Nur riesengroße Särge von vergangenen Päpsten. Und ganz hinten, im Norden könnte man sagen, ist ein Stuhl zu sehen. Und auf diesem Stuhl sitzt Gott. Und das war das Einzige, was in dieser Kirche mit Gott zu tun hatte. Es war dieser Stuhl von Gott. Und links und rechts vom Stuhl Gottes, vom Thron Gottes, waren was? Waren zwei Päpste. Wenn du die Bibel aufmachst und du schaust dir den Tempel Gottes an, dann hast du den Thron Gottes, der sitzt im Allerheiligsten und links und rechts sitzen was? Cherubim sitzen da. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht über das katholische System sprechen, ich möchte einfach nur über Werte sprechen, Werte, die wir einfach annehmen. Und sie werden an uns herangetragen und sie sagen uns, sie sind schön und wir denken, sie sind schön, sie sind aber nicht schön. Oder sie sind richtig, sind aber nicht richtig. Vor einiger Zeit wurde an mich herangetragen, mal über Glauben zu sprechen. Was ist der Glaube? Und am Anfang habe ich immer gedacht, das ist so ein einfaches Thema. Eigentlich ist es das schwerste Thema, über das man predigen kann, über Glaube. Weil jeder glaubt, der sich Christ nennt, dass er glaubt. Jeder glaubt, dass er glaubt. Und jeder identifiziert sich mit diesem Glauben. Und dann könnte man hierher kommen, und wir leben ja in der westlichen Welt. Dann könnte man hier hinschreiben, Glaube ist gleich. Jetzt frage ich euch mal, in euren Werten, oder ihr seid Gläubige, was ist Glaube? In der westlichen Welt sind wir gewöhnt mit Definitionen. Hat Glaube eine Definition? Was ist Glaube? Ich wollte das Ganze so ein bisschen interaktiv machen. Was ist Glaube?
Eine feste Zuversicht dessen, was man nicht sieht.
Das ist eine Definition. Ich habe gefragt, was ist Glaube?
Vertrauen.
Vertrauen. Ist Glaube ein Bekenntnis? Ist Glaube eine Momentaufnahme? Ja?
Glaube, für mich jetzt einmal,
Anisi.
Das ist auch Definition.
Glaube ist Praxis.
Das ist Glaube. Wenn wir in die Bibel gehen und wir schauen uns Schlagwörter an, wie Liebe, Glaube, Hoffnung, Bekenntnis, was auch immer, sind diese Worte, Glaube, Liebe, Hoffnung, Bekenntnis in der Bibel nie Theorie. Nie Theorie. Gott ist Liebe. Und seine Liebe wird sichtbar am Kreuz, 30, 33 Jahre auf dieser Welt lebend, für uns, Jesus Christus. Hoffnung, ist es nur ein Wort oder ist es Praxis? Es ist immer eine Aktivität. Und wenn wir Gott anschauen, immer Gott, wenn du ihn siehst, von Sonntag bis Freitag ist er immer am Arbeiten. Und am Sabbat ist er dienen gegangen. Man sieht nie irgendwie in Gott irgendwie eine Suche nach, ich nehme jetzt mal frei von euch, weil ihr mich so traurig macht. Schlagen wir miteinander auf den ersten Text, den wir uns anschauen wollen. Und der steht in Lukas. Lukas Kapitel 18. Und da ist, das ist ein berühmter Text, den wir dort finden. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das zurückgeht. Kannst du das nochmal zurückmachen, bitte?
Steck halt einfach den Stecker aus, den ja, wie man zieht.
Ach ja. Ja,
wunderbar, ich und Computer.
So. In Kapitel 18, in Vers 8, finden wir einen ganz wichtigen Text. Und dort sagt es, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und es ist ja eigentlich hier eine prophetische Frage. Wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, wird er den Glauben finden auf Erden? Was denkt ihr, ist die Antwort? Das ist eine Frage. Für die Zeit des Endes. Wenn der Sohn des Menschen wiederkommt und wir leben in der Zeit des Endes, wird er da Glauben finden auf Erden? Ja oder nein?
Ja.
Es gibt im Griechischen, gibt es im Griechischen gibt es das sogenannte grammatikalische Nein. Es gibt eine grammatikalische Negativität. Und dieser Text ist in dieser grammatikalischen Negativität geschrieben. Die Antwort ist eigentlich im Griechischen schon gegeben. Der es, ja?
Ich habe einen Text, in 1. Petrus 3,
ja.
Vers 17.
Ja.
Das ist ganz cool, den habe ich mir da als Paralleltext hingeschrieben.
Ja.
Da heißt, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Also das ist das, was du sagst, Praxis.
Richtig. Ich möchte jetzt auf den Begriff des Glaubens kommen. Dieser Text hier, den könnt ihr im Griechischen nachlesen, falls ihr das erklärt haben möchtet, könnt ihr nachher zu mir kommen, ich kann es euch zeigen. Also im Griechischen ist dieser Text im Griechischen negativ geschrieben. Es gibt eine grammatikalische Form und diese Form kommt fast gar nicht in der Bibel vor. Aber an dieser Stelle gibt dieses grammatikalische Negativ. Und Jesus stellt diese Frage im grammatikalischen Negativ. Und die Antwort auf diese Frage ist nein. Die Antwort ist nein. Und ich weiß nicht, wie ihr damit zurechtkommt mit dieser Tatsache, denn es ist ja eine prophetische Aussage. Es ist eine prophetische Aussage. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Und welchen Glauben, von welchem Glauben spricht Jesus hier? Denn vor dem Glauben, da steht ein Artikel, den Glauben. Und wir Adventisten oder wir Gläubige, wir gehen immer so selbstverständlich mit Theorie aus der Bibel um. Lasst uns mal einen anderen Text aufschlagen und der steht in Offenbarung Kapitel 14. Und wir lieben diesen Text. Offenbarung 14, Vers 12. Wir als Adventisten, wir lieben diesen Text. Und da steht, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes halten und haben was? Es gibt zwei Übersetzungen. Die eine Übersetzung sagt, und haben den Glauben Jesu. Und die andere Übersetzung sagt, und haben den Glauben an Jesus. Jetzt, welche von den beiden ist richtig? Bitte? Würde ich auch sagen. Aber wir müssen es ja beweisen. Wir haben und den Glauben an Jesus haben oder bewahren oder den Glauben Jesu haben. Wie kann man das in der Bibel, mit der Bibel beweisen? Es gibt eine Begebenheit, und die wollen wir uns mal kurz angucken. Eine Begebenheit in im Sturm. Ihr kennt doch diese Begebenheit, wo sie im Boot waren. Und Jesus geht mit den Jüngern ins Boot und die fahren auf den See. Und dann kommt ein Sturm auf. Nicht wahr? Und die Jünger kämpfen mit dem Sturm. Und wir können uns das vorstellen, so ein bisschen symbolisch hernehmen und sagen, die Wellen oder die Wasser in der Bibel sind ja symbolische Nationen. Das Boot ist die Gemeinde und die Jünger sind wir. Und die Jünger waren ja schon ihr ganzes Leben lang Fischer. Das war ihre Expertise. Sie kannten das Wasser, sie kannten die Stürme, sie kannten die Widrigkeiten auf dem Wasser. Und ihre Expertise war es, sich auszukennen auf hoher See. Und dann kommt ein Sturm auf und sie haben Angst und kämpfen mit den Stürmen, die von draußen gegen die Gemeinde kommen. Und wo ist Jesus? Wo ist er? Er schläft im Boot. Jetzt, der Glaube Jesu schläft im Boot. In Zeiten des Sturmes. Und der Glaube an Jesus kämpft gegen den Sturm. Seht ihr den Unterschied? Der Glaube an Jesus hat jeder. Jeder, der sich mit diesem Wort identifiziert, sei es Pfingstler, Charismatiker, Katholik, Evangelikaler, Leute, die sich auf den Boden werfen und sich hin und her drehen, alle sagen sie, sie glauben an Jesus. Die Ökumene sagt, sie glaubt an Jesus. Aber haben sie den Glauben Jesu? Nein. Der Glaube an Jesus zu haben, bringt mir im Sturm des Bootes nichts. Denn er beweist, dass der Glaube an Jesus zu wenig ist. Es ist der Glaube Jesu, den wir haben müssen, um im Sturm zu überleben. Und der Glaube Jesu macht sich keine Sorgen, wenn von draußen Hindernisse und Probleme gegen die Gemeinde streiten. Und es kommt Politik in die Gemeinde. Und wir setzen uns auseinander damit. Und am Ende haben alle den Glauben an Jesus. Und dann werden wir wie die Griechen. Heutzutage sind die Christen wie die Griechen. Was haben die Griechen gemacht? Die haben ihre eigenen Götter erfunden, oder? Und ihre eigenen Götter haben doch die Interessen der Griechen vertreten, in irgendeiner Form. Da gab es einen Kriegsgott, da gab es einen Weingott, da gab es einen Liebesgott und alles Mögliche. Und heutzutage hat jeder Christ so seinen eigenen Jesus. Und es bilden sich Gruppen hier und da. Und jeder hat so seinen eigenen Jesus. Und es gibt Uneinigkeit zwischen den Christen, weil jeder hat so seinen eigenen Gott. Ist es dann der Christus der Bibel, ja oder nein? Nein, es ist nicht der Christus der Bibel, es ist mein Gott, den ich mir mache mit Instrumenten. Ich benutze die Bibel, um mir meinen eigenen Gott zu basteln. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, deswegen habe ich das Thema drangebracht über die Heiden in Rom. Jesus spricht über einen Mann und er sagt, so einen großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Wer war er? Und was war er? Es war ein Heide. Und der Hauptmann sagt, mein Knecht ist krank. Und Jesus sagt ihm, warte mal einen Moment, ich komme gleich zu deinem Haus und heile deinen Knecht. Und wer will heutzutage nicht den Luxus, dass der Arzt zu ihm nach Hause kommt? Und der Hauptmann sagt dann, nein, 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 du brauchst nicht zu mir nach Hause kommen, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und es war ein Heide. Der hat nicht gesagt, ich glaube an Jesus oder ich habe den Glauben Jesu. Hat dieser Heide den richtigen Glauben gehabt? Ja, er hat den richtigen Glauben gehabt. Und wodurch hat er gezeigt, dass er den richtigen Glauben hat? Er hatte Glaube an das Wort Gottes. Damit zeigte er Glaube. Und wir brauchen gar nicht viel rum zu philosophieren. Er zeigte Glaube an das Wort. Und das Wort wurde Praxis. Das Wort wurde Praxis. Der Glaube an Jesus ist nicht genug. Der Glaube an Jesus, der Sturm hätte dieses Boot zertrümmert. In der Expertise der Jünger. Wir kennen uns aus in der Bibel, ja. Wir können Definitionen der Bibel rausholen, ja. Wir können Bibelstunden geben? Ja. Haben wir den Glauben des Hauptmanns? Schlafen wir im Boot, wenn der Sturm von außen tobt? Nein, haben wir nicht. Es ist schwer, über Glaube zu sprechen. Schwer. Denn wir sind die Jünger Jesu Und wir wurden eigentlich hinausgeschickt in die Welt, um was zu sein? Was sollen wir sein für die Welt da draußen, für die Leute, die mit Problemen kommen? Was sollen wir sein? Ja. Wir sollen Licht sein, sagt es nicht so? Und die ganze Welt ist heute ein Problem. Jeder hat Probleme. Der Vater ist der, die Frau ist das Problem des Mannes. Der Mann ist das Problem der Frau. Die Kinder sind die Probleme der Eltern. Und die Eltern sind die Probleme der Kinder. Und jeder hat ein Problem, wo wir eigentlich Licht sein sollten. Und wir sind hier in unserer Expertise. Wir sind hier in unserer Expertise. Es hat mir zu denken gegeben und es hat mich traurig gemacht. Und dann kommt dieser berühmte Text, den wollen wir mal lesen, in Hebräer 11, was Glaube ist. Und wenn du zu einem Adventisten oder zu einem Christen hingehst und sagst, was ist Glaube? Dann kommt, Bruder, dann kommt was? Zu dem kommen wir noch. Was steht im Jakobus 11, Vers 1? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist. Ist im Griechischen Eimi. Es ist dritte Person Singular Indikativ für einen Zustand. Der Glaube ist ein Zustand. Der Glaube ist kein Bekenntnis. Der Glaube ist ein Zustand. Es ist kein Moment. Irgendwann nach meiner Taufe habe ich jetzt irgendwie. Der Glaube Jesu ist ein Zustand. Und dieser Zustand habe ich dauernd. Und dann sagt es, mit neuen Augen gelesen, der Zustand des Glaubens. Der Glaube aber ist ein Zustand, in den ich hineinkomme und den ich hoffentlich nicht wieder verlasse. Und dann sagt es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen. Was sind Tatsachen? Was sind Tatsachen? Realität, oder? Das ist Realität. Wir glauben an Tatsachen. Und wir lesen über Abraham, und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sagt das nicht so in Hebräer? Sagt es so. Und da steht, und Abraham glaubte Gott. Sagt es nicht so? Könnt ihr das alle lesen? Und Abraham glaubte Gott. Im Hebräischen steht hier Amen. Was heißt Amen in der Bibel? Tatsachen. Dieser Glaube, der auf Tatsachen beruht, wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube, der ein Zustand ist. Und wie lange ließ Gott Abraham warten, bis er Isaak bekam? 25 Jahre ließ er Abraham warten. Und 25 Jahre musste Abraham glauben. Wie glaubte Abraham Gott? Er benahm sich, sein Verhalten. Glaube setzt Verhalten voraus. Denn Zustand, Praxis, das, was du anschaust, das verändert dich und so verhältst du dich auch. Glaube ist nicht unbedingt nur ein Bekenntnis. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Und sein Wort ist Tatsache. Gott sprach zu Adam, damals hatten sie keine Bibel. Heute haben wir eine. Und Gott sprach damals, dass sein Wort sprach er. Sein Wort sprach damals Gott zu Abraham und sagt ihm, du wirst das und das und das wird dir passieren. Und dann sagt es, und Abraham glaubte Gott. Und dieser Glaube war ein Glaube an Tatsachen. An Tatsachen, die man was? Nicht sieht. Adam und Eva wurden rausgeworfen aus Eden. Adam und Eva wurden rausgeworfen aus Eden und sie bekamen Felle angezogen. War damals Jesus schon gestorben? Das sind Tatsachen, die man nicht sieht. Jesus war schon nicht gestorben, aber es war sicher. Es war so sicher, ihre Vergebung, obwohl es noch gar nicht passierte, dass ihnen Vergebung schon zugeteilt wurde. Und dann haben wir noch in diesem Text, in Hebräer 11, 1, haben wir Hoffnung. Was ist Hoffnung? Was ist Hoffnung? Das ist das Gleiche.
Eine zukünftige Tatsache.
Ja, die man nicht sieht. Wie sagt das da? Und Abraham zog aus in ein Land, das er nicht kannte. Und was sagte er, was sagt es über Mose? Was sagt über Mose? Welches Verhalten legte Mose an den Tag? Habt ihr den Text über Mose?
Er wollte nicht mehr der Sohn der Tochter des Pharao sein.
Weil er?
Sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Meinst du das?
Nein.
Denn er hielt sich an den Unsichtbaren als Seher.
Danke! Das ist Vers 27, durch Glauben, sagt es, durch Glauben verließ er Ägypten, und Ägypten ist ein Symbol in der Bibel für die Welt. Durch Glauben, durch Praxis, was machte er? Er zog aus. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch was konnte Mose Gott sehen? Durch den Glauben. Und Glauben ist Praxis. E.M. Bounds hat ein Buch geschrieben über die Schule des Gebets, hat gesagt, wenn Gebet aufhört zu existieren, hört Glaube auf zu existieren. Denn Glaube setzt Verhalten voraus und, oder hat als Frucht hat es Praxis. Und wenn du betest, glaubst du, du vertraust. Doch jetzt kommen wir auf Hoffnung. Hoffnung, wir haben diverse Bibeltexte und einer der wichtigsten Texte, was Hoffnung in Bezug auf Glaube ist, das lesen wir im 1. Johannes Kapitel 3. Im 1. Johannes Kapitel 3 auch ein sehr, sehr schöner Text. Da kommen wir wieder auf den Glauben Jesu zu sprechen. Nicht auf den Glauben an Jesu, sondern auf den Glauben Jesu. Und im 1. Johannes 3, Vers 3, da sagt es was? Wir können ab 1 lesen. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wenn er kommt. Ja? Und jeder, der diese Hoffnung hat auf die Wiederkunft Jesu, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Und dann steht da was? Gleich wie auch er rein ist. Der Glaube Jesu ist es, worum es hier geht. Der Glaube Jesu. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich gleich wie auch wer rein ist? Wie auch Jesus. Und wir haben den Text nochmal. Und ich habe in 1. Johannes kommt dieses gleich wie er dreimal vor. Und zwar Reinigung als Verhalten des Glaubens. Reinigung als Verhalten des Glaubens an welchem Modell? Welches Modell schauen wir uns an? Jesus ist das Modell. Im Schaufenster ist Jesus. Ja? Im Schaufenster ist Jesus. Hoffnung ist Reinigung, nicht gleich wie Paulus, weil alle zitieren dann Paulus und zitieren Petrus, es waren gefallene Menschen, richtig, aber die Reinigung ist nicht gleich wie Paulus, ist nicht gleich wie Petrus, sondern die Reinigung, jener reinigt sich gleich wie Jesus rein ist. 1. Johannes 3, Vers 17. 1. Johannes 3, Vers 17 sagt: Wer aber die Güte dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Mensch, wo habe ich jetzt den Text falsch genommen? Entschuldigung. Ich habe den Text falsch. Bitte? Vers 18. Nein, das ist er nicht. Moment kurz. Es gibt noch einen dritten Text. Genau. 1. Johannes 3, Vers 7, Entschuldigung, nicht 17. 3, Vers 7. Da sagt es: Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Gleich wie? Gleich wie er gerecht ist. Ja? Gleich wie er. Es setzt ein gewisses Verhalten voraus. Und dieses Verhalten müssen wir uns abschauen. Das heißt, wo müssen unsere Augen täglich sein? Wenn wir gleich wie er, wie Jesus sein sollen. Wo müssen unsere Augen sein jeden Tag? Wo muss unser Verhalten sein jeden Tag? Bei wem sollen wir uns unser Verhalten abschauen? Bei Jesus. Und wo schauen wir uns dieses Verhalten ab? Bei Jesus. Wo ist Jesus? In seinem Wort. In dem Wort, das von Tatsachen spricht, die man nicht sieht. Aber der Glaube sieht sie. Und das wird gezeigt durch Verhalten. durch Praxis. Ja? Es gibt noch einen anderen Text, und zwar 1. Johannes 4, Vers 17. Da sagt es: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts, denn gleich wie er, so sind wir auch in dieser Welt. Also, das, was wir haben müssen, das, was wir verstehen müssen, der Glaube Jesu ist den, den wir haben müssen. Und dieser Glaube sieht das Unsichtbare. Das heißt, wenn ich mit meinem Bruder umgehe und mein Bruder hat mir was Schlechtes getan, wie muss ich mich mit ihm verhalten? Was muss ich sehen? Das, was man nicht sieht. Wie schaut Jesus auf uns? Er sieht nicht das, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Hat Jesus Glauben an uns? Der Glaube Jesu ist der Glaube, der Berge versetzt. Berge, die wir in unserem Leben nicht selber bewegen können. Diese Sachen sind essentiell und sie beginnen zu Hause. Diese Sachen sind zu Hause in unserem Kämmerlein. Keiner. Und die große Lüge oder die große Selbstverständlichkeit, mit der wir umgehen, mit der auch ich umgehe, die große Selbstverständlichkeit ist: Ich weiß. Keiner würde zu dir kommen mit Johannes 3,16 und sagen: Ich verstehe den Text nicht. Du würdest dich lächerlich machen im Adventismus. Weil es ist doch selbstverständlich, dass du Johannes 3,16 verstehst. Oder? Das ist doch deine Expertise als Christ. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du den Text? Wenn du den Text verstehst, warum kämpfen wir dann im Boot gegen den Sturm? Warum gibt es Politik in der Gemeinde? Ganz zu schweigen von Demokratie, die eigentlich zu den Griechen gehört, oder? Wenn du diesen Text verstehst, wieso kämpfst du gegen den Sturm? Und jeder hat heute Sorgen. Und wir sind immer noch bei dem gleichen Thema. Wir haben Selbstbeherrschungsprobleme, wir sind jähzornig, rechthaberisch und all diese Dinge. Ich sage euch, wo das Problem liegt. Und es nicht nur ihr, sondern auch ich. Das Problem ist, wir schauen aufs falsche Modell. Wir schauen uns das richtige Modell zu wenig an. Weil wir denken, dass wir in unserer Expertise, die wir schon seit 10, 20 Jahren haben und denken, dass wir darin gut sind. Und wir verlassen uns auf unsere Expertise des Glaubens. Und legen nicht den Verhalten an den Tag, den wir legen sollten. Wir schauen zu viel auf das Sichtbare. Und was sagt die Schrift? Was passiert mit dem Sichtbaren? Das vergeht. Dein Haus, dein Auto, das vergeht. Was bleibt? Wir müssen, und das ist unsere Pflicht, wenn wir sagen, dass das ist unsere Pflicht. Es ist unsere Pflicht, als folgsame Kinder Gottes uns zu reinigen, gleich wie er rein ist. Gerechtigkeit zu üben, gleich wie er gerecht ist. Denn nur Jesus konnte an die Menschen heran. Konnten die Pharisäer an die Menschen heran? Hatten die Erfolg? Nur Jesus, nur gleich wie Jesus. Nur Jesus hatte Erfolg bei den Menschen. Der Herr Jesus, der ist zu der Samariterin gegangen, eine Ausländerin. Und er saß sie, und er, kennt ihr die Geschichte? Kennt ihr die Geschichte? Mit der Samariterin. Und Jesus geht zu ihr und setzt sich mit ihr an den Brunnen. Zu einem Feind, könnte man sagen, zu einem Heiden. Die Juden haben die Samariter als Heiden gesehen. Und dann sagt er der Samariterin, du hast das gemacht in deinem Leben und das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht. Wenn wir das heute zu irgendeinem Bruder in der Gemeinde machen würden, der würde aufstehen und beleidigt weggehen. Warum ist die Samariterin bei Jesus nicht aufgestanden und ist beleidigt weggegangen? Warum? Richtig. Warum noch? Er steht ja da. Er steht da, dass die Samariterin fühlte die Liebe Jesu zu ihr. Steht da. Und wir müssen uns überlegen, warum sich da ein Mann hinsetzt, ein Jude setzt sich an, für die Samariterin war das nicht Jesus, das war nicht der Messias. Das war irgendein Jude, setzt sich zu ihr an den Brunnen. Und sie sitzt ihm gegenüber. Und er erzählt ihr, was sie falsch gemacht hat in ihrem Leben. Und anstatt zu reagieren, wie wir alle reagieren würden, geht sie in die Stadt und sagt, was sagt sie, ihr könnt es nachlesen, sagt sie, schaut mal, wie toll. Ich habe da einen Mann getroffen, der mir alles erzählt hat, was ich falsch gemacht habe. Könnte er nicht der Messias sein? Versteht ihr mich? Wir müssen uns das richtige Modell täglich anschauen. Und wir müssen, so wie Mose, der aus Ägypten rausgekommen ist, verlernen das, was wir in der Welt gelernt haben, über unsere Expertise, über das, was wir können und über das, was wir nicht können. Denn der Glaube an Jesus ist falsch. Der Glaube Jesu ist der richtige. Und unsere Expertise in diesem kleinen Boot hier, wenn die Stürme von draußen nach innen preschen, wir müssen uns verhalten wie der Glaube Jesu. Wir müssen so eine Beziehung zu Gott haben, dass wir hier drin schlafen können. So ein Verlass muss auf Gott sein, dass er uns hier drinnen hält. Denn unsere Politik ist nicht die gleiche Politik wie da draußen. Und die beiden sind nicht konkurrent. Die beiden verstehen sich nicht. Wir haben verschiedene Werte. Wenn wir hier reinkommen, während wir das Schaufenster draußen anschauen und sagen, das ist schön, das ist der falsche Weg. Dann sind wir Heuchler. Denn der Schaufenster ist nicht schön. Wir haben es ja gesehen. Wir glauben nur, dass es schön ist. Ich wünsche uns als Christen und als Gläubige, dass die Worte in der Bibel nicht nur Theorie sind. Denn Jesus hat diese Worte nicht als Theorie benutzt. Und wenn wir mit ihm im Reich der Himmel sein wollen, müssen wir ein Verhalten an den Tag setzen, an den Tag legen. Wir müssen lernen von ihm, Herr, was mir ein alter Prediger mal gesagt hat, was er schon seit immer predigt. Herr, schenk mir die Erfahrung wahren Glaubens und hilf mir, nicht das zu glauben, was ich fühle. Denn mein Gefühl und meine Sensorik und das, was ich denke, Das kann alles heute so sein, morgen anders sein. Im fünften Buch Mose, noch ein kleiner Bonbon. Im fünften Buch Mose sagt es, und unser Gott ist, was steht da? Ist einer. Steht das nicht im fünften Buch Mose? Und unser Gott ist einer. Und mancher, der das liest, könnte denken, das ist quantitativ gemeint. Dass es nicht viele Götter gibt. Doch einer, das Wort dort heißt Echad. Und das Wort ist qualitativ gemeint. Gott fühlt das Gleiche, spricht das Gleiche, denkt das Gleiche und handelt gleich. Der Mensch denkt anders, fühlt anders, handelt anders und spricht anders. Ja? Wir müssen uns das richtige Modell anschauen. Täglich. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern in jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Und die richtige Tagesstruktur ist das Brot, Herr, gib uns das tägliche Brot heute. Und das tägliche Brot ist hier drinnen. Aber das ist keine Theorie. Das ist das Wort Gottes und das ist Tatsache. Wenn ich daran glaube als eine Tatsache, ist die Frucht ein gewisses Verhalten. Wenn ich Hoffnung habe auf Tatsache, dann zeigt diese Hoffnung ein gewisses Verhalten. Wenn ich ein Bekenntnis mache auf Tatsachen, dann zeigt dieses Bekenntnis ein gewisses Verhalten. Und das nicht nur hier, sondern in meiner Familie und in der Arbeit. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt perfekt sein müssen, denn ein perfekter Apfel oder ein vollkommener Apfel ist nicht von Anfang an so groß, er fängt so klein an. Und er ist in jeder Phase seines Wachstums in Jesus Christus vollkommen. Aber wir müssen uns dran halten. Sonst, denn diejenigen, die in erster Linie darunter leiden, sind die da draußen. Und es wäre sonst unfair. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat, dass wir in unserem Verhalten zeigen und dafür kämpfen und uns zu Hause hinknien und dafür Sorge leisten, mit unserem Herrn Jesus Christus ein Verhalten an den Tag zu legen, damit die Welt erkenne, sagt es, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Herr möge euch segnen. Amen. Von deinen Fußstapfen lernen. Denn du bist jeden Morgen, als es noch dunkel war, aufgestanden und bist rausgegangen und hast die Gemeinschaft mit deinem Vater gesucht. So hilf uns, o Herr, nicht unsere Expertise, nicht in unserem Wissen nachzuhangen, dass wir wissen, wie es geht, sondern unsere Flecken können wir uns nicht selber entfernen. Und sie werden uns verfolgen in unsere Gespräche, in unserem Verhalten, wo wir doch so ambitioniert sind, o Herr, neue hinzuzufügen zu deinem Licht. Hilf uns, o Herr, dort zu deinen Füßen zu sitzen, zu knien und mit dir Gemeinschaft zu haben. Und unsere geistlichen Augen sollen auf dich schauen. Und während wir auf dich schauen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Schenk uns, o Herr, dieses Vorrecht, denn wir sind es den Menschen, die da draußen sind, schuldig, als unsere Brüder ihnen das Licht zu bringen. Das bitten wir und danken dir im Namen Jesu. Amen.